Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Banken im Krisenfall. Was Zypern durchmacht, hat die Schweiz inzwischen geregelt. Kroatien erfüllt die Auflagen der EU.
Croatia is now a different country than it was at the start of the accession process. It also arrives to the European Union better prepared than some other acceding countries.
Erweiterungskommissar Füle spricht von einem neuen Land, das Kroatien geworden sei. Besser vorbereitet als andere, aber hat das Land wirklich EU-Reife? Dann Misstöne vom Hackbrett, Krach im Appenzell und schließlich vier Freunde und eine Maus. Tells Enkel sind erfinderisch, Auftakt einer Echo-Serie. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. 2012 war ein anspruchsvolles Jahr für die Finanzmarktaufsicht FINMA, das sagte ihr Direktor Patrick Graflaub an der Jahresmedienkonferenz. Die Lage an den Finanzmärkten habe sich dank der Notenbanken zwar stabilisiert, aber die lockere Geldpolitik und die tiefen Zinsen würden auch Risiken bergen. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Eine der größten Sorgen von Patrick Graflaub ist momentan der Immobilienmarkt. Die Zinsen sind rekordtief. Das verleitet immer mehr Leute dazu, ein Eigenheim zu kaufen. Nur
können Sie auch eine höhere Zinslast tragen? Oder können Sie Eigenkapital nachschießen, falls der Wert Ihrer Immobilie in einer Krise unter die Belehnungsgrenze sinkt? Und sind die Banken stabil genug, um Ausfälle abzufedern?
Der Direktor der Finanzmarktaufsicht FINMA befürchtet, dass der hiesige Immobilienmarkt überhitzen und eine Blase platzen könnte. Deshalb hat die FINMA im letzten Jahr die Hypothekenvergabe der Banken unter die Lupe genommen.
Grundsätzlich haben wir keine flächendeckend unvorsichtige Kreditpolitik festgestellt. Es gibt jedoch markante regionale Unterschiede und zum Teil erhebliche Differenzen in der Kreditvergabepolitik zwischen den verschiedenen Banken. Das Spektrum ist hier breit und reicht vom Prädikat vorsichtig bis hin zum Attribut gewagt.
Raflaub will wachsam bleiben. Er ist überzeugt, dass auch das laufende Jahr geprägt sein wird von zahlreichen Herausforderungen. So geht es zum Beispiel darum, die Weißgeldstrategie umzusetzen, den Ruf des Schweizer Finanzplatzes international aufzupolieren und den Wirren der europäischen Schuldenkrise zu trotzen.
Wie in Zypern derzeit eine Bank abgewickelt wird und wie das eigentlich in der Schweiz aussehe, dazu mehr später, nach den Nachrichten, und die hat jetzt Ueli Zindl.
Kroatien ist bereit für den EU-Beitritt am kommenden 1. Juli. Das hat die EU-Kommission dem Land bestätigt. Kroatien habe hart gearbeitet und das Reformtempo beibehalten. Es müsse aber auch nach dem Beitritt Staat und Wirtschaft weiter reformieren. Der Vertrag zum EU-Beitritt Kroatiens war vor anderthalb Jahren unterzeichnet worden. In mehreren EU-Staaten müssen aber noch nationale Parlamente dem kroatischen Beitritt zustimmen. Nach Ansicht des Bundesrates würde die Wahl des Bundesrates durch das Volk die Schweizer Demokratie nicht stärken. Das erklärte Bundesrätin Simonetta Sommaruga bei der Eröffnung des Abstimmungskampfes zur SVP-Initiative. Der Bundesrat empfiehlt ein Nein zu diesem Volksbegehren. Bundesräte könnten versucht sein, darauf zu achten, ob gewisse Entscheide ihre Chancen auf eine Wiederwahl beeinträchtigten, sagte Sommaruga. Und das Parlament, das die Bundesratsmitglieder heute wählt, würde bei Annahme der Initiative an Einfluss verlieren. Die Schweiz soll die Zuwanderung von Bürgern aus EU-Staaten nicht mit Kontingenten beschränken. Der Bundesrat soll deshalb auf die sogenannte Ventilklausel verzichten. Diese Ansicht vertritt eine knappe Mehrheit der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates. Der Entscheid des Bundesrates wird für Mitte April erwartet. Die Mehrheit der Kommission befürchtet Schaden für die Beziehungen mit den EU. Die SBB hat im vergangenen Jahr 1% weniger Passagiere befördert als im Jahr zuvor. Durchschnittlich 967.000 Passagiere pro Tag. Zuvor waren die Passagierzahlen über mehrere Jahre kontinuierlich gestiegen. Grund seien die schwächere Konjunktur und der hohe Frankenkurs. Zudem habe der Freizeit- und Tourismusverkehr abgenommen, so die SBB. Den größten Einbruch verzeichnete der Güterverkehr, der sich um über 10% verringerte. Unterlagen, die bei SVP-Nationalrat Christoph Blocher beschlagnahmt worden sind, im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Nationalbankpräsident Hildebrand, dürfen in einem Strafverfahren verwendet werden. Das hat das Zürcher Obergericht entschieden. Allerdings werden die beschlagnahmten Akten, der Computer und das Mobiltelefon gemäß dem Entscheid zuerst durch das Obergericht vorgesichtet. Weil Blocher sich gegen die Beschlagnahmung gewehrt hatte, waren die Unterlagen versiegelt worden. Wie Blochers Anwalt Radio SRF bestätigte, will er den Entsiegelungsbeschluss des Obergerichts beim Bundesgericht anfechten. In Italien ist Außenminister Giulio Terzi zurückgetreten. Vor dem Parlament erklärte er, Grund für diesen Schritt sei der Entscheid der Regierung, zwei italienische Soldaten für einen Prozess nach Indien zurückzuschicken. Die Regierung fasste diesen Entscheid, nachdem die indischen Behörden garantiert hatten, dass den Soldaten nicht die Todesstrafe drohe. Ihnen wird vorgeworfen, vor der Küste Indiens zwei Fischer erschossen zu haben. Die Soldaten, die einen Öltanker bewachten, hatten die Fischer nach eigenen Angaben für Piraten gehalten. Die beiden Soldaten hatten nach Italien reisen dürfen, um an den Parlamentswahlen teilzunehmen. Wegen Glatteis hatten heute in der Deutschschweiz Dutzende von Autofahrern ihre Wagen nicht mehr unter Kontrolle und verunfallten. Mehrere Personen wurden verletzt, die meisten leicht. In St. Gallen kam es am Mittag im Rosenbergtunnel zu einer Massenkarambolage mit 20 Fahrzeugen. Zahlreiche Verkehrsunfälle gab es auch auf Straßen in den Kantonen Zürich, Aargau, Luzern und Bern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.800 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.526 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 22,01 gehandelt, der Dollar zu 94,90 Rappen. Das Wetter: in der Nacht besteht weiterhin Glatteisgefahr bei Tiefstwerten zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Morgen ist es in den Alpen sonnig, im Flachland etwas Hochnebel, tagsüber sonnige Abschnitte, im Norden um 5, im Süden bis 10 Grad.
Sie hören Ich höre Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Reifeprüfung bestanden, Kroatien ist auf gutem Weg in die EU. Dritter Anlauf, die Volkswahl des Bundesrats kommt zur Abstimmung. Dann, wer bricht dem König von Appenzell einen Zacken aus der Krone? Keiner, meint Ständerat Ivo Bischofsberger.
In Innerrhoden haben wir die Demokratie und nicht die Monarchie.
Liberias vergessene Flüchtlinge, Reportage aus den dampfenden Wäldern Westafrikas. Und alles begann mit einer Erfindung und Tipps von Freunden.
Ja, seid ihr dann verrückt, ihr habt ein Team, ihr habt eine Lösung für ein Problem, was keiner lösen konnte und ihr seid noch nicht auf Geldsuche, um das groß zu machen. Ja.
Jetzt gibt's Geld und die Scanmaus von Dacusa in 130 Ländern. Auftakt unserer Serie zur Schweizer Innovationskraft. Noch vor 6 Monaten waren die Bedenken groß, zu groß, um Kroatien im Kreise der EU-Länder willkommen zu heißen. Der Beitrittsprozess dauerte da schon fast 10 Jahre. Doch Zagreb erhielt weitere Hausaufgaben, ein 10-Punkte-Programm. Das südosteuropäische Land musste vorwärts machen mit Reformen, um der Europäischen Union zu genügen. Das hat Kroatien offenbar gut gemacht, denn jetzt gibt's Lob aus Brüssel und Daumen hoch für den EU-Beitritt diesen Sommer. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller.
Der Bericht der EU-Kommission bestätige Kroatien eine gute Gesundheit, sagte Erweiterungskommissar Stefan Füle in Zagreb.
Today's report is a clean bill of health. But to remain healthy, you cannot fall asleep on the laurels.
Aber um gesund zu bleiben, dürfe man im entscheidenden Moment nicht einschlafen. Die Mahnung des Kommissars hat einen ernsten Hintergrund. Zwar hat Kroatien nun die EU-Mitgliedschaft praktisch auf sicher. Doch die EU ortet weiteren Reformbedarf. Korruption und organisierte Verbrechen sollten engagierter verfolgt werden. Die Justiz müsse endlich den Berg hängiger Gerichtsfälle aufarbeiten, Kriegsverbrecher gezielter verfolgen und schließlich müsse auch die Wirtschaft konkurrenzfähiger werden. Die mit der Linksregierung von Ministerpräsident Zoran Milanovic ist sich dieser Mängel wohl bewusst, aber sie ist zuversichtlich. Er sei überzeugt, dass der kleine Staat Kroatien die Herausforderung der europäischen Integration und der Globalisierung bewältigen könne. 10 Jahre lang haben Brüssel und Zagreb über den EU-Beitritt verhandelt. Nun sei Kroatien nicht mehr dasselbe Land wie zu Beginn des Prozesses, stellt Erweiterungskommissar Füle stolz fest.
Croatia is now a different country than it was at the start of the accession process. It also arrives to the European Union better prepared than some other acceding countries.
Und Kroatien sei besser vorbereitet als andere Beitrittsstaaten, lobte Füle, sehr zur Erleichterung der Regierung in Zagreb.
Jetzt steht also den Unterschriften der letzten EU-Staaten unter den Beitrittsvertrag von Kroatien als 28. Mitglied nichts mehr im Weg. Walter Müller ist mir jetzt zugeschaltet. Kroatien sei ein anderes Land, sagte EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle. Was ist denn aus dem einst korrupten, kriminellen, wirtschaftlich schwachen Staat geworden? Was ist da passiert?
Ja, Kroatien hat politisch turbulente Zeiten hinter sich. Ende 2011 wurde die bisher staatstragende konservative Partei HDZ abgewählt. Wegen Korruption und Günstlingswirtschaft hat sie sich selber diskreditiert. Zwar ist Kroatien noch immer kein Musterstaat, das ist schon klar, aber es war dann die neue Mitte-Links-Regierung, die in den bisher 15 Monaten seit Amtsantritt die Reformen vorantrieb, sich ganz darauf konzentrierte, die Kriterien der EU zu erfüllen. Ich denke, ohne Regierungs- und Politikwechsel wäre der heutige Bericht der EU-Kommission wohl nicht positiv ausgefallen.
Erstaunlich ist es ja doch, vor nur 6 Monaten haben die Beamten in Brüssel noch große Mängel beklagt. Und jetzt also ist Kroatien reif für die EU. Innerhalb dieser kurzen Zeit hat es das geschafft.
Ja, das macht tatsächlich misstrauisch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Brüssel und Zagreb den Beitrittsvertrag bereits im Dezember 2011 unterschrieben haben, allerdings mit Auflagen, das ist wichtig. Die EU hatte einen Kontrollmechanismus eingebaut und klar umschriebene Bedingungen definiert. Zuletzt waren es, wie erwähnt, noch 10 Aufgaben, beispielsweise mehr Polizisten an die Grenze oder die Einigung mit dem Nachbarland Slowenien in einem alten Bankenstreit. Erweiterungskommissar Stefan Füle sagte heute aber klar, die Bedingungen seien wohl erfüllt, die Reformen jedoch noch nicht abgeschlossen.
Kroatien beklagt sich ja, dem Land sei viel besser, viel strenger auf die Finger geguckt worden als anderen. Stimmt das?
Ja, das stimmt eindeutig. Die Vorgaben für Kroatien waren viel präziser, weitreicher und die EU kontrollierte in kleineren Zeitabständen. Das war bei der Aufnahme von Bulgarien und Rumänien nicht der Fall. Und es ist deshalb auch klar, warum Kommissar Füle Kroatien heute als Erfolgsgeschichte der Erweiterung lobte. Denn Füle und die EU-Kommission mussten nun selber beweisen, dass der EU-Erweiterungsprozess glaubwürdig ist und bleibt. Und nach dem Beitritt von Rumänien und Bulgarien, da hat diese Glaubwürdigkeit ziemlich gelitten.
Und dort ist ja auch noch was anders. Da gibt es Nachkontrollen, ob die Reformen jetzt weitergehen. Ist das denn bei Kroatien auch geplant?
Nein, am 1. Juli wird Kroatien das 28. Mitglied, ohne Wenn und Aber. Es scheint, die EU-Kommission ist sich da sehr sicher.
Ein Punkt auf der Hausaufgabenliste der EU war, Kroatien muss erklären, wie es mit der EU-Milliardenhilfe umgehen will. Und wie will es das machen?
Ministerpräsident Milanovic betonte heute ausdrücklich, Kroatien habe die Kapazität und das Know-how, diese Gelder zu verwalten und richtig einzusetzen. Wieder Bulgarien und Rumänien konnten viele EU-Gelder nicht nutzen, weil sie keine ausgereiften Projekte zur Finanzierung hatten. Kroatien ist also gewarnt, will das besser machen, aber noch fehlt allerdings der Tatbeweis.
Apropos Milliardenhilfe, erst vor kurzem wurde Kroatiens Bonität auf Ramschniveau gestuft. Halst sich da die EU nicht direkt einen neuen Kandidaten für die Euro-Rettung auf?
Ja, das ist die pessimistische Sicht. Die Gefahr ist natürlich nicht auszuschließen. Denn Kroatien geht es, wie vielen anderen, wirtschaftlich wirklich sehr schlecht. Aber Milanovic schloss ein Szenario wie das jetzige aktuell in Zypern heute ausdrücklich aus. Kroatiens Banken seien kleiner und stabiler.
Und wie ist denn eigentlich so die Stimmung unter der kroatischen Bevölkerung? Ist das jetzt einfach Freude, dass das gut kommt mit diesem EU-Beitritt?
Nein, nicht nur die Jubelzeiten sind vorbei. In der Bevölkerung ist viel Skepsis vorhanden. Die Landwirte beispielsweise fürchten die Konkurrenz, die billige Konkurrenz aus den EU-Ländern. Oder bei den Schiffswerften gar gehen tausende Arbeitsplätze verloren, weil der Staat nun nicht mehr subventionieren darf. Die EU hat die Privatisierung der Schiffswerften zur Bedingung gemacht. Das ist für viele in Kroatien schwer verständlich, aber trotzdem eine gewisse Erleichterung, nun endlich zur EU zu gehören, die ist schon spürbar.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt von unserem Südosteuropa-Korrespondenten Walter Müller. Die Finanzmarktaufsicht FINMA hatte letztes Jahr viel zu tun, auch wegen der Eurokrise. Hinzu kamen große Fälle wie die Verfehlungen der UBS im Libor-Skandal. Gelassen gibt sich die FINMA, was die Krise rund um Zypern betrifft. Schließlich habe die Schweiz in Sachen Sanierung oder Abwicklung der Banken gut vorgesorgt. Thomas Oberer.
Der Fall Zypern war in den letzten Tagen auch in der FINMA das Thema. Aber dies vor allem wegen dem chaotischen Hin und Her der Politik. Grundsätzlich mache er sich für die Schweiz keine Sorgen, sagt FINMA-Direktor Patrick Raflaub.
Wir gehen nicht davon aus, dass es notwendig ist, jetzt aufgrund einer spezifischen Situation in Zypern irgendeine spezifische Warnung auszusprechen oder gar spezifische Anweisungen zu erteilen.
Zypern sei klein und mit dem Kollaps seines Bankensystems werden kaum große Erschütterungen ausgelöst, so Raflaub. Diese Gelassenheit der FINMA sei durchaus berechtigt, sagt Manuel Ammann, Professor an der Hochschule St. Gallen. Denn mit der sogenannten Bankeninsolvenzverordnung sei die Schweiz gewappnet. Seit Ende des letzten Jahres ist klar geregelt, was mit einer Schweizer Bank im Krisenfall passiert.
Die Gläubiger verlieren dann ihre Forderungen und müssen sie in Eigenkapital umwandeln, so dass man eben die Bank sanieren kann und vielleicht verkleinert wieder an den Markt entlassen kann. Oder aber, dass man eben genügend Mittel bereit hat, um eine Bank geordnet abwickeln zu können.
Die FINMA bestimmt, wer wie viel Geld verliert. Diese Entscheidungen müssen rasch gefällt und nicht wie im Fall Zypern tagelang diskutiert werden. In der Schweiz seien die Spielregeln klar, sagt FINMA-Chef Raflaub.
Es geht nur um Banksanierungen, es geht nicht um die Vermischung zwischen öffentlichem Haushalt und Banken. Und die Hierarchie der Gläubiger, die muss unter allen Umständen gewahrt bleiben. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Alles kein Problem also, nicht ganz. Denn effektiv sicher sind in der Schweiz nur Bankguthaben bis zu 100.000 Franken. Was darüber liegt, kann im Ernstfall genauso betroffen sein wie in Zypern. Natürlich werden zuerst die Aktionäre zur Kasse gebeten, dann die Obligationäre, die ihre Anleihen in Aktien umwandeln müssen und diese dann verlieren können. Schließlich, so macht Bankenprofessor Manuel Ammann klar, wird aber jeder Bankkunde mit einem Vermögen über 100.000 Franken zum Gläubiger einer gefährdeten Bank.
Das heißt, die Gläubiger dieser Bank, und da gehören eben die Einleger auch dazu, müssen Forderungen abschreiben. Es ist durchaus denkbar, dass im Krisenfall auch so ein Szenario in der Schweiz zutreffen könnte.
Damit dieser Fall nicht eintritt, braucht eine Bank genügend Eigenkapital, genügend sicheres Geld für den Notfall. Mit der Too-Big-to-Fail-Verordnung will die Schweiz genau dies erreichen, um eben Probleme wie in Zypern zu vermeiden.
Die Banken in Zypern, die sind ja letztlich untergegangen, weil die Eigenmittel dieser Banken nicht ausgereicht haben, um die Verluste, die sie vor allem mit griechischen Anleihen gemacht haben, zu decken.
Wenn jetzt nach der Zypernkrise die Investoren einen Teil ihrer Gelder von der Mittelmeerinsel abziehen, so fließt davon sicher auch ein Teil in die Schweiz. Ob darunter Schwarzgeld ist, weiß niemand. FINMA-Chef Raflaub setzt hier auf die Verantwortung der Banken.
Wir erwarten, dass allfällig neu zufließende Gelder gemäß diesen Sorgfaltspflichten nur angenommen werden. Und damit ist Zypern für uns kein spezieller Anlass, irgendetwas zu ändern.
Patrick Raflaub hofft derzeit vor allem, dass die Finanzminister der Eurogruppe den Fall Zypern und damit die Eurokrise wieder unter Kontrolle bekommen. Denn davon würde die Schweiz profitieren.
Wir haben ein ganz großes Interesse, dass die Eurozone ihre Bankenstabilisierung, dass sie die in den Griff kriegt. Die Schweiz hat daran ein immenses wirtschaftliches Interesse und wir haben natürlich auch ein Finanzstabilitätsinteresse daran.
Doch vor der Hand bleibt der Schweiz bei der Zypernkrise nur eine Rolle, die der Zuschauerin.
Landschaftlich reizvoll und idyllisch, so wird uns der Kanton Appenzell-Innerrhoden gerne verkauft. Politisch steht der Kanton für äußerst konservative Werte. Gegen Einflüsse von außen reagiert man ungehalten. Das war schon so beim Frauenstimmrecht, das Innerrhoden nur unter Zwang einführte. Nun steht das Machtsystem im Kanton in der Kritik. Ein ehemaliger Regierungsrat erhebt massive Vorwürfe und zweifelt an der Redlichkeit der Regierungspräsidenten. Das politische Appenzell ist in Aufruhr. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher mit der ganzen Geschichte.
Dass sich der Landammann mitunter ziemlich selbstherrlich gebärdet, hat in Appenzell Tradition. An der letzten Landsgemeinde wertete Carlo Schmid ein unklares Händemeer zu seinen Gunsten und gab einer ihm nicht genehmen Bezirksfusion den Todesstoß.
Wer den Bezirksstimmbeschluss ablehnt, soll damit handeln mit Zügen. Das Zweite ist das Größte in mir.
Nein.
Ihr hättet abgelehnt.
Der Unmut unter den Stimmbürgern war groß. Zum Verhalten des Landammanns schwieg das politische Appenzell bisher. Nun aber steht der Vorwurf des Amtsmissbrauchs im Raum. Seit Tagen berichten lokale Medien darüber. Sepp Moser, der Altsäckelmeister, wie der Finanzdirektor in Appenzell heißt, greift überraschend die beiden Landammänner an. Er wirft ihnen heute in der NZZ Günstlingswirtschaft, Intransparenz und Geheimnistuerei vor. Das Regierungspräsidium ist in Appenzell fest in der Hand von zwei Landammännern, die sich im Zweijahresturnus als regierender und stillstehender Landammann abwechseln. Es sind dies Carlo Schmid und Daniel Fessler. Altregierungsrat Sepp Moser macht nun bei mehreren Landverkäufen des Kantons Interessenskonflikte geltend. So soll Daniel Fessler bei Landverkäufen im Stiftungsrat des Käufers gesessen haben, den Preis gedrückt und so dem Käufer Vorteile verschafft haben. Außerdem soll Carlo Schmid eigenmächtig eine Lohnerhöhung für ein Regierungsratsmitglied angeordnet haben. Sämtliche Akteure hüllen sich heute in Schweigen. Nur der nicht involvierte Ständerat des Kantons, Ivo Bischofberger, mag sich heute öffentlich äußern.
Man muss wirklich aufpassen, dass man das Ganze jetzt nicht emotional hochstilisiert, sondern eben sachlich diese Aspekte jetzt anschaut und beurteilt.
Landammann Daniel Fessler will zu den Vorwürfen nicht Stellung nehmen, lässt sich aber mit den Worten zitieren, es seien haltlose Unterstellungen. Auch der regierende Landammann Carlo Schmid, der seit rund 30 Jahren in der Regierung ist, gibt keine Auskunft. Mit außerkantonalen Medien spricht er schon seit Jahren nicht mehr. Und Sepp Moser, der all die Vorwürfe erhebt und vor 2 Jahren aus der Regierung zurücktrat, war ebenfalls heute für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Sein Kontrahent Carlo Schmid, der Altständerat und Landammann, gilt als Machtpolitiker erster Güte. Nach 3 Jahrzehnten tritt er Ende April zurück. In Innerrhoden nennt man ihn den König von Appenzell. Für den Innerrhoder Ständerat Ivo Bischofberger eine irreführende Bezeichnung.
In Innerrhoden haben wir die Demokratie und nicht die Monarchie. Und wenn jemand über diese lange Zeit in einem Regierungsmandat ist, dann nachher hat er diese politischen Kompetenzen, die er mitbringt, die schlussendlich diese Macht zur Konsequenz haben.
Das Wort von Carlo Schmid hat Gewicht und das kann in einem engmaschig organisierten Kanton wie Appenzell-Innerrhoden für Kritiker durchaus unangenehme Folgen haben. Dass die politischen Verhältnisse in Appenzell-Innerrhoden Mauscheleien Vorschub leisten können, gilt unter Politbeobachtern als klar. Es gibt keine Amtszeitbeschränkung, die Regierungsmitglieder arbeiten alle Teilzeit und der Kanton ist nicht eben groß.
Man hat einen kleinen Kanton, das Reservoir an Personen, die sich für öffentliche Ämter zur Verfügung stellen und dort ihre Arbeit machen, ist nicht eigentlich unerschöpflich.
Und so komme es naturgemäß immer wieder vor, dass Regierungsmitglieder auch in Stiftungen und Verwaltungsräten sitzen. Handlungsbedarf sieht der Innerrhoder Ständerat Ivo Bischofberger keinen. In Innerrhoden wolle die Bevölkerung einen starken Landammann. Außerdem müsse dieser regelmäßig an der Landsgemeinde wiedergewählt werden. Auch die demokratische Kontrolle existiere also.
Sascha Zürcher. Das Volk soll alles bestimmen, auch die Landesregierung. Das ist das Anliegen der SVP-Initiative Volkswahl des Bundesrats. Am 9. Juni wird darüber abgestimmt, schon zum 3. Mal in der Geschichte der modernen Schweiz. Doch auch diesmal stehen die Chancen eher schlecht. Die Politik, auch der Bundesrat selbst, ist mehrheitlich gegen die Vorlage. Heute hat jetzt Justizministerin Simonetta Sommaruga den Abstimmungskampf eröffnet. Max Ackermann.
Weit über $1 Milliarde kostete letztes Jahr der US-amerikanische Wahlkampf und kaum war er vorbei, schielten die Parteien schon auf den nächsten. Wenn auch in der Schweiz die Landesregierung vom Volk statt vom Parlament gewählt würde, drohten hier ebenfalls gigantische Dauerwahlkämpfe, fürchtet Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Das ist sicher der Regierungstätigkeit und wir sollten uns ja vor allem auch um die Sachgeschäfte kümmern, abträglich.
Die eigenen Wahlchancen könnten wichtiger werden als das Wohl des Landes und die Macht des Geldes würde noch größer.
Wenn es darum geht, dass man dann überhaupt nur noch kandidieren kann für den Bundesrat, wenn man eben auch die Sponsoren im Rücken hat, Firmen hat, die das bezahlen oder politische Parteien, die sehr reich sind, dann gibt das natürlich eine Verschiebung der Kräfte, die in unserem Land nicht gewünscht sind.
SVP-Präsident Toni Brunner wiegelt ab. Die ständige Beschäftigung mit Politik gehöre doch zum Schweizer System der direkten Demokratie, meint er am Mobiltelefon, unterwegs an eine Wahlkampfveranstaltung. Ob da noch ein Wahlgang mehr dazu komme, spiele kaum eine Rolle.
Pro Jahr wird man 4 bis 5 Mal an die Urne gerufen. Es geht um sachpolitische Abstimmungen. Das heißt auch, man ist beschäftigt mit den Themen und das heißt eben auch, nur alle 4 Jahre sind Personenwahlen, nämlich dann, wenn sowieso National- und Ständeratswahlen sind, dann kann man auch noch gleich die Regierung mitwählen.
Alles also kein Problem für den SVP-Präsidenten. Schließlich funktioniere auch auf Kantonsebene die Direktwahl der Regierungen hervorragend. Wer das Volk nicht fürchte, müsse auch die Volkswahl nicht scheuen.
Es geht natürlich letztlich bei dieser Abstimmung darum, will man dem Volk Vertrauen schenken oder hat man Angst vor der Bevölkerung?
Ein Argument, das Bundesrätin Sommaruga entschieden zurückweist.
Niemand im Bundesrat muss eine Volkswahl fürchten. Es geht wirklich nicht um diese Frage. Aber es geht darum, dauernd präsentieren zu müssen, sich bekannt machen zu müssen, auch darauf zu schielen, dass man genug in den Medien erscheint. Und gerade das ist für ein Kollegium, das eine äußerst anspruchsvolle Arbeit leisten muss und auch gemeinsam regieren soll, das ist dem abträglich. Und deshalb ist der Bundesrat der Meinung, mit dem System, das jetzt in diesen letzten 160 Jahren sehr gut funktioniert hat, mit diesem System sollten wir weiterfahren.
Ein System, in dem vom Volk gewählte Parlamentarier die Landesregierung bestimmen, garantiere die Balance zwischen den politischen Gewalten und bewahre den Zusammenhalt von Land und Regierung. Das finden außer der SVP auch fast alle Parteien, die meisten Politologen und bis jetzt auch das Volk. 2 Mal wurde bereits über die Volkswahl des Bundesrates abgestimmt und beide Male verworfen. Das letzte Mal allerdings vor über 70 Jahren. Seither ist die Schweiz ein schönes Stück amerikanischer geworden.
Mit dem Bericht von Inlandredaktor Max Ackermann ist es 18.27 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit diesen Themen. Schweizer sind erfinderisch in der Wirtschaft und Not macht erfinderisch in Liberia. Zuerst zur Weltwirtschaft. Die schlechten Wirtschaftsmeldungen aus Europa und den USA füllen Sendungen und Zeitungen. Wachstum sieht anders aus. Wie? Das zeigen ausgerechnet die Schwellenländer der BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die wollen im Moment in Südafrika ihre Macht ausbauen. Schon im Vorfeld haben China und Brasilien entschieden, den gemeinsamen Handel künftig verstärkt in Yuan und Real abzuwickeln. Ich fragte Maren Peters nach dem Ziel dieser Vereinbarung.
China und Brasilien wollen sich damit ein Stück weit vom Dollar abnabeln. Sie wollen besser gewappnet sein gegen die Turbulenzen an den Finanzmärkten, an denen ja der Dollar immer noch die dominierende Währung ist. Das ist also sozusagen ein Puffer gegen schlechte Zeiten. Wenn es also wieder Probleme an den internationalen Finanzmärkten geben sollte und die Banken den Kredithahn also zudrehen sollten, so hat es der brasilianische Finanzminister Mantega erklärt, dann könnte sich Brasilien von seinem größten Handelspartner China schnell und unkompliziert Geld leihen und so vermeiden, dass die Turbulenzen an den Finanzmärkten dann auch gleich wieder Auswirkungen auf den Handel haben.
Sie sagen, die wollten sich abnabeln. Ist das also ein Misstrauensvotum gegen den Dollar?
Das kann man zum Teil so sehen, ja, das passt auch oder würde passen ins allgemeine Bild, sich vom Dollar als der dominierenden Weltwährung abzukoppeln. Die Tendenz ist ja nicht ganz neu. Aber es gibt sicher auch noch andere Gründe, die da eine Rolle gespielt haben dürften. China hatte ja seine Währung, hatte den Yuan für einige Jahre de facto an den Dollar gekoppelt und in Verhältnis zum Dollar künstlich niedrig gehalten. Dadurch konnte China die eigenen Exportprodukte billig auf dem Weltmarkt verkaufen. Folge waren allerdings hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Und jetzt deutet sich in China ein Politikwechsel an. Die hohen Leistungsbilanzüberschüsse sollen zurückgefahren werden, die Binnennachfrage gestärkt werden, um das Land dadurch stabiler zu machen und weniger anfällig gegenüber einer schwankenden Nachfrage auf den Weltmärkten.
Kann denn diese Vereinbarung zwischen China und Brasilien dem Dollar als Leitwährung schaden?
Auf kurze Sicht würde ich sagen eher nicht. Eine Leitwährung muss ja erstens groß genug sein und sie muss frei konvertierbar sein, also global frei handelbar sein. Das ist der chinesische Yuan nicht, auch wenn die Regierung ihre Währung jetzt schrittweise immer mehr Freiheiten einräumt. Und der brasilianische Real auf der anderen Seite, der ist zwar weitgehend frei handelbar, aber wenn er zu stark ab- oder aufwertet, dann greift die brasilianische Zentralbank schon noch ein. Andererseits, der Real ist eine relativ kleine Währung. Von einer Ablösung als Leitwährung dürfte der Dollar also noch Jahre entfernt sein. Da müssen die Amerikaner noch keine Angst haben.
Das war Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Davon kann die Schweiz im Fußball nur träumen. Europameister werden andere. Doch bei den Innovationen hat die Eidgenossenschaft die Nase vorn, mehrfach schon und auch heute wieder auf der eben erschienenen Innovationsliste der EU, vor Schweden und Deutschland. Ökonomen sind sich einig, das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass die Schweiz gut durch die europäische Wirtschaftskrise kommt. Das Echo der Zeit geht den Gründen nach für den Erfindergeist der Schweizer Wirtschaft. Und da starten wir bei Alexander Illitsch. Er hat zusammen mit drei Kollegen vor 4 Jahren eine Maus erfunden, die auch scannen kann. Heute ist der 31-Jährige mit seiner Start-up-Firma Takuda international erfolgreich. Er hat zahlreiche Preise für Innovationen abgeräumt und war 2012 auch Unternehmer des Jahres. Roman Fillinger hat ihn besucht.
Alexander Illitsch trägt eine große quadratische Uhr. Sie geht 8 Stunden nach, Pacific Standard Time. Illitsch ist vor 2 Stunden in Zürich gelandet, aus den USA. Dort hat er versucht, Takuda dem nächsten Ziel einen Schritt näher zu bringen.
Mit Takuda ist das Ziel eigentlich, dass unsere Technologie überall drin ist, wo eine Kamera drin steckt.
In jedem Smartphone, jedem Tablet, jedem Laptop, in mehr als 1 Milliarde Geräten. Dem jungen Bayer und den anderen 3 Gründern von Takuda ist gelungen, was Großkonzerne vorher 20 Jahre lang nicht geschafft haben. Sie haben die Software für eine Computermaus erfunden, die scannen kann und mehr.
Das Revolutionäre daran ist, dass zum ersten Mal eigentlich so ein wirkliches Copy-Paste vom Papier direkt in jede beliebige Computeranwendung möglich wird.
Will heißen, eingescannte Bilder können am Bildschirm sofort retuschiert, Texte sofort umgeschrieben werden. Die erste Scanmaus und die Software dazu hatten die ETH-Absolventen Ende 2008 fertig. Ein klobiges Holzkästchen mit eingebauter Kamera. Die 4 freuten sich über den technologischen Erfolg und...
Dann wurde uns ein bisschen der Kopf gewaschen und gesagt, ja, seid ihr dann verrückt, ihr habt ein Team, ihr habt eine Lösung für ein Problem, was keiner lösen konnte und ihr seid noch nicht auf Geldsuche, um das groß zu machen, ja.
Die Takuda-Gründer nahmen sich den Rat zu Herzen. Schon bald standen die Investoren Schlange und Firmen, die als erste eine Maus mit Takuda-Technologie vermarkten wollten. LG, der Elektronikriese aus Südkorea, durfte. Inzwischen haben auch andere Hardware-Firmen bei Takuda eine Lizenz gekauft. Die klugen Mäuse werden in 130 Ländern verkauft. Dennoch ist Takuda klein geblieben. In den Büros im Zürcher Kreis 4 arbeiten gerade mal 21 Leute. Fast alle um die 30, fast alle Ingenieure. Der 31-jährige Verwaltungsratspräsident und Technologiechef Alexander Illitsch ist das Gesicht des Takuda-Erfolgs und nebenbei noch Professor an der Universität St. Gallen. Auch nach einer Nacht im Flugzeug ist der Blick aus seinen blauen Augen wach. Auch im zerknautschten Kapuzenpulli strahlt Illitsch Energie aus. Doch das alleine reicht nicht. Ohne Hilfe von außen wäre der Takuda-Erfolg nicht möglich gewesen.
ETH war ganz wichtig für uns, vor allem in der Startphase. Man hat uns schon am Anfang an Räumlichkeiten sehr günstig zur Verfügung gestellt. Das andere ist sicherlich der Brand. Der ETH ist international auch sehr bekannt.
Und auch Preise wie der Swiss Economic Award oder der Schweizer Innovationspreis hätten Türen geöffnet. Und hinter diesen Türen, sagt Illitsch, wartet in der Schweiz viel Geld auf innovative Jungunternehmen.
Man hat halt hier in der Schweiz einen Vorteil, dass es sehr viele eigentlich Investoren gibt, die interessiert sind, junge Unternehmer zu unterstützen. Im Verglichen zu USA ist der Wettkampf um Kapital nicht ganz so extrem. Das heißt, jeder, der sich eigentlich traut und der ein gutes Team und eine gute Idee hat, hat eigentlich sehr gute Chancen, Geld zu bekommen.
Heißt das, die Dacuda-Erfolgsgeschichte wäre in seiner Heimat nicht möglich gewesen? Illich, medienerprobt, weicht aus, sagt, auch in Deutschland könne man mit einer guten Idee Erfolg haben und schwärmt davon, dass die Schweiz so klein ist.
Man hat auch irgendwo gleichzeitig den Auftrag vom Tag 1, eigentlich international zu sein, weil der Heimmarkt ist zu klein. Also das ist vielleicht Fluch und Segen zugleich. Also für uns war es sehr, sehr gut, weil wir am ersten Tag eigentlich sofort eine internationale Company waren.
Nach einem fulminanten Start ist Dacuda heute allerdings an einem heiklen Punkt. Will die Firma langfristig überleben, muss die Geschäftsidee jetzt weiterentwickelt werden. Auf Hilfe von den Geldgebern kann sie dabei kaum zählen.
Von Investorensicht wird man meistens ein bisschen mehr auf der Spur gehalten bei den Produkten, die man schon hat, und hat wenig Geld und Zeit reinzustecken, nochmal auf die nächste Generation.
Umso wichtiger sei auch in dieser Phase die Unterstützung durch die ETH und die KTI, die Förderagentur für Innovation des Bundes. Nach all dem Lob für die Schweiz kommt Illich doch noch auf einen Punkt, der ihm hierzulande Sorgen bereitet.
Das ist für uns wirklich das stärkste Problem. Wir können eigentlich nicht genügend gute Leute hier in der Schweiz finden, weil einfach der Pool sehr begrenzt ist und sehr viele große Firmen und auch die Banken eigentlich sehr viele Leute aus dem IT-Bereich binden.
Kommt dazu, sagt der junge Firmenchef, dass in der Schweiz viele Hochschulabsolventen der Kreativität eines Start-ups die hohen Löhne bei den Banken vorziehen. Alexander Illich, das ist nicht zu überhören, würde das langweilen.
Roman Villinger war auf den Spuren der Scanmaus von Dacuda. Aber Innovation ist mehr als technischer Erfindergeist. Unsere Serie führt uns diese Woche auch zu einer Haustechnikfirma und die punktet mit ihrem Wissensmanagement. Und jetzt nach Westafrika. In der Elfenbeinküste gab es 2010 Präsidentschaftswahlen und nach den Wahlen gab es gewaltsame Ausschreitungen. Laurent Gbagbo wurde als Präsident abgewählt und verschanzte sich während Wochen im Keller seines Palastes. Draußen lieferten sich die Anhänger der beiden Präsidentschaftskandidaten blutige Gefechte. Alexandre Ouattara ist in Amt und Würde. Laurent Gbagbo muss sich vor dem ICC verantworten. Was weniger Aufmerksamkeit erhält, etwa 150.000 Ivora- und Gbagbo-Anhänger flohen damals nach Liberia. Und etwa 60.000 leben immer noch im Südosten Liberias, in den Wäldern, und das unter misslichsten Bedingungen. Afrika-Korrespondent Patrick Hülser hat die Flüchtlingslage in Liberia besucht.
In einem russischen Transporthubschrauber fliegen wir in 300 Meter Höhe über den dampfenden Regenwald. Ein UN-Versorgungsflug. Er bringt Soldaten, Zigaretten, Schulbücher und Medikamente nach Sedru im Südosten Liberias. 470 Kilometer von der Hauptstadt Monrovia entfernt gibt es kaum Straßen, aber viele Menschen. Gegen 60.000 Flüchtlinge aus der Elfenbeinküste leben dort seit über 2 Jahren im Regenwald. Zwischen den Mammutbäumen haben sie eine Zeltstadt aufgebaut, beispielsweise eine Schule, wo die Erstklässler gerade Sätze bilden müssen, in denen das Wort Tomate vorkommt. Die Flüchtlinge sind ehemalige Wähler des früheren Präsidenten Laurent Gbagbo. Sie fühlen sich in der Heimat nicht mehr sicher, weil sie Racheakte durch die Milizen des neuen Präsidenten befürchten. Sie sind bis zu 200 Kilometer durch den Regenwald marschiert und haben sich von Blättern und Bananen ernährt. Heftiger Regen prasselt aufs Zeltdach der Schule. Das Zelttuch hat Löcher. Der 7-jährige Batisson erklärt, wie der Regen in sein Schulheft tropft und die Tinte verschwimmen lässt. Auf roh gezimmerten Holzbänken sitzen 21 Buben und 31 Mädchen im Halbdunkel des Zeltes. Der Boden ist matschig und der 8-jährige Wilfried wünscht sich endlich eine richtige Schule. Unsere Schule ist nicht schön, alles ist zerrissen. Ich habe Bilder von richtigen Schulen gesehen. Alles ist schön und aufgeräumt. Bei uns ist alles dreckig und durcheinander. Wir haben keinen Fußboden, keine richtige Wandtafel. Ich möchte ein Schulhaus aus Stein mit einem richtigen Dach. Das wünscht sich auch Oberlehrer Michel Vian. Er unterrichtet Mathematik, während Monaten mit einem Buch für 52 Kinder.
Vous voyez, regardez les bâtiments que vous voyez. On a commencé depuis...
Der Anfang war sehr schwierig. Schauen Sie das Zelt an. Wir haben mit absolut nichts angefangen. Kein Papier, keine Bücher, keine Wandtafel. Wir mussten Kameraden über die Grenze schicken, um Schulbücher zu beschaffen. Trotzdem unterrichten wir den ganzen Lehrplan. Mathematik, Physik, Sprachen, Sport und Religion. In Liberia spricht man neben den lokalen Sprachen Englisch. Unterrichtssprache im Regenwald ist dagegen Französisch. Die Kinder sollen eines Tages problemlos in ihre Heimat Côte d'Ivoire zurückkehren können. In Dubai ließ das Kinderhilfswerk UNICEF ivorische Schulbücher nachdrucken und in den Regenwald fliegen. Mitten im Kriegschaos sei es der UNO sogar gelungen, die Erziehungsminister der beiden Länder an einen Tisch zu bringen, erzählt die Kaderfrau der UNICEF, Isabel Crowney.
And then through negotiations we had the exams conducted.
Nach langen Verhandlungen war es möglich, dass die ivorischen Kinder hier auf der Grenze mitten im Regenwald ihre regulären Schulexamen machen konnten. 81% bestanden ihr Examen und können nun dereinst mit einem normalen Schulzeugnis in ihre Heimat zurückkehren, das sie unter abnormalen Umständen erworben haben. Ob die Flüchtlinge so schnell zurückkehren, wie sich das die UNICEF-Vertreterin erträumt, daran zweifelt Thomas Ntaisi aus Nigeria. Er ist Kommandant der UN-Truppen und befürchtet, dieses Lager könnte zum Dauerzustand werden. Die Lage im Nachbarsland habe sich zwar stabilisiert,
but the refugees have a contrary opinion.
Aber die Flüchtlinge sehen das anders. Aus ihrer Sicht habe sich die Lage in der Heimat nicht wirklich geändert. Die Tatsache, dass bis jetzt praktisch nur Verbrechen von Anhängen von Laurent Gbagbo vor Gericht kommen, verunsichert die Leute. Die Flüchtlinge berichten, dass beide Seiten Kriegsverbrechen begangen hätten. Diese Ungerechtigkeit finden die Leute hier stoßend. Dass die Sache alles andere als okay ist, bestätigt Nyon Gasson, ehemaliger Dorfchef aus der Côte d'Ivoire. Er gehört heute zum ältesten Rat des Flüchtlingslagers. In der Elfenbeinküste ist die Lage für uns immer noch gefährlich. Wir sind Wähler von Laurent Gbagbo. Man hat uns alle aus unserer Heimat gejagt. Die Anhänger des heutigen Präsidenten Alassane Ouattara haben uns gedroht, uns umzubringen, wenn wir zurückkehren. Deshalb habe ich in diesen Mann kein Vertrauen. Die Bevölkerung im Osten Liberias ist seit den Unruhen in der Elfenbeinküste sprunghaft gestiegen. Im Osten Liberias, das sich selbst noch von einem Bürgerkrieg erholen muss, leben heute zum Teil 4 bis 5 Mal mehr ivorische Flüchtlinge als Einheimische. Ein Umstand, der in vielen europäischen Ländern zu hitzigen politischen Diskussionen führen würde, aber den liberianischen Dorfchef von Sedru nicht aus der Ruhe bringt.
Okay, number one reason is that we speak the same.
Sehen Sie, wir sprechen den gleichen Dialekt. Uns trennt nur ein Fluss, wir sind Nachbarn, viele sind untereinander verwandt. Wir kümmern uns hier nicht groß um Grenzen und Politik. Wir sind Nachbarn und in Afrika helfen Nachbarn einander. Wir haben uns schon früher gegenseitig besucht. Wahlen sind in Afrika immer Funken für Krisen und Bürgerkriege. Und weil immer irgendwo gewählt wird, ist an der Westküste immer jemand auf der Flucht. Von Sierra Leone nach Liberia, von Liberia in die Côte d'Ivoire oder eben umgekehrt. Wer auf einem solchen Kontinent zu Hause ist, ist auf die Gastfreundschaft im Nachbarsland angewiesen.
Das war die Reportage von unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fazer.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.